Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Gesundheitssendung. Mein Gast ist der Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Und wir sprechen über den Wein, die Perle der Pflanzen. Mein Name ist Sabine Böhler. In der Genesis lesen wir schon, dass Noach der erste Ackerbauer wurde und einen Weinberg gepflanzt hat. Und im Johannesevangelium lesen wir als erstes großes Zeichen bzw. Wunder Jesu, dass sich Wasser in Wein verwandelt, und es war der beste Wein, den der Hausherr dann seinen Gästen darbot. Auch in der Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen spielt der Wein eine wichtige Rolle. Er ist ein universelles Aufbereitungs- und Lösungsmittel für viele Pflanzen. Denken wir da zum Beispiel an die verschiedensten Kräuterweine, wie zum Beispiel den Wermutkräuterwein, der als Maikur von Mai bis Oktober getrunken, den Körper entschlackt und sämtliche Organe stärkt. Oder den gelöschten Wein, der auch als Universalmittel gilt. Gelöschter Wein ist aufgekochter Wein, Weißwein, dem während des Siedens ein Schuss Wasser hinzugefügt wird. Ja, wir sprechen heute über die Weine, die Perle der Pflanzen. Und dabei soll es besonders um den Andorn Kräuterwein gehen, zum Beispiel Hirschzungen-Elixier, den Galgantwein, Petersilienwein, um nur einige zu nennen. Und wir sprechen darüber, welche Beschwerdebilder sich mit dem Wein bzw. den Kräuterelixieren, wie sie auch genannt werden, behandeln lassen. Ja, und im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht die heilige Hildegard von Bingen. Sie gilt als Visionärin, Mystikerin und Prophetin des Mittelalters. Hildegard sah mit dem inneren Auge ihrer Seele und hörte mit dem inneren Ohr bei wachen und äußeren Augen und Ohren. Die heilige Hildegard von Bingen konnte die Kräfte erkennen, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, und sie sah, auf welche Weise diese Kräfte in den Geschöpfen, also auch in uns Menschen, wirkt. Noch ein paar Worte zu der Äbtissin. Sie war selbstbewusst, charismatisch. Ihr Auftreten trug schon damals im Mittelalter zu ihrer großen Bekanntheit bei. Sie bestach durch ihr mutiges Auftreten als Frau. Ja, schon zu ihren Lebzeiten nannten viele sie eine Heilige. Hildegard begründete diese Auffassung, indem sie sich für ihre theologischen und philosophischen Aussagen immer wieder auf Visionen berief. Die Andersartigkeit ihrer Denkansätze birgt nach Ansicht vieler und auch des emeritierten Papstes Benedikt noch heute Entdeckungspotenzial und Interpretationsmöglichkeiten. Heute also unser Thema: Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen, Wein, die Perle der Pflanzen. Und mein Gast dazu ist der Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er ist mein Studiogast. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Ja, hallo, Frau Böhler. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Angesprochen hat mich, dass Sie eine Ausschreibung hatten. Sie halten auch Vorträge zu dem Thema Wein, die Perle der Pflanzen. Sie kommen ganz aus der Nähe der ehemaligen Wirkstätte der heiligen Hildegard von Bingen. Sie sind nämlich aufgewachsen, 5 Kilometer weit weg vom Disibonenberg, direkt an der Mündung von Nahe und Rhein, wie Sie mir gestern so schön gesagt haben. Richtig, ja. Wann fing es denn an, dass Sie sich für die Schriften der heiligen Hildegard von Bingen interessiert haben? Doch als Kind noch nicht, oder?
Nein. Ich habe ehrlich gesagt zuerst sie gar nicht richtig wahrgenommen. Wenn man da aufwächst, dann bekommt zwar ab und zu mal gesagt, da hat die Hildegard gelebt und so, aber es hat einem als Kind nicht so interessiert. Erst vor etwa 10 Jahren, als ich angefangen habe, mich auf meinen Beruf hier vorzubereiten als Heilpraktiker, ist mir eingefallen, dass die Hildegard eigentlich genau meiner Denkweise entspricht, nämlich dass Gott zur Gesundheit gehört. Und da ist sie eine der wenigen, die das wirklich ganz explizit zum Ausdruck gebracht hat.
Und wenn wir von Gott sprechen, sprechen wir vom dreifaltigen Gott, vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Heute leben und wirken Sie in Germering bei München, und Ihre Praxis trägt den Namen Nam Vita. Wird eigentlich so geschrieben, wie es gesprochen wird, ja. NAM und dann Vita. Was heißt denn das?
Die Hildegard war bekannt dafür, dass sie ihr Latein ab und zu ein bisschen, sagen wir, hingebogen hat. Ihr Sekretär, der Vollmer, hat das dann immer wieder ausbaden müssen. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe das Latein ein bisschen hingebogen und habe das Wort nam für wahrlich, das eigentlich namque heißt, und vita für Leben zusammengezogen. Man könnte es gut übersetzen mit gut leben oder wahrlich leben oder richtig leben.
Ausgebildet sind Sie als Hildegard-Therapeut und Sie sind ausgebildet als Hildegard-Gesundheitsberater. Absolviert haben Sie diese Ausbildung bei Dr. Strelo in Allensbach. Das liegt am Bodensee. Vielleicht möchte ich noch erwähnen, ja, Ihre geistliche Heimat, die ist in der katholischen Kirche. In Ihrer Heimatpfarrei sind Sie Mesner, Lektor, Kommunionhelfer und
Mädchen für alles.
Das kann sicherlich so manch einer unserer Hörer jetzt nachvollziehen, ja, dass wenn man so ein Allrounder ist. Erwähnen möchte ich noch, dass Sie verheiratet sind und Sie sind Vater von zwei Kindern, die im jungen Erwachsenenalter sich bewegen. Eine würde ich vielleicht noch als auslaufenden Teenager bezeichnen, ja. Mit 18, mit
genau.
18.
Ja. Und der Sohn ist schon 20, ja.
Und da blickt man doch dann auch schon auf einiges an Erfahrungsgut auch zurück, denn auch Kinder haben schon einiges an Krankheit vielleicht schon durchlebt, was dann als Erfahrungsschatz in der eigenen Praxis schon immer hilfreich ist. So meine Standardfrage ist auch immer bei neuen Gästen, Sie sind das erste Mal heute bei uns auf Sendung, was fasziniert Sie jetzt ganz besonders an der Person der heiligen Hildegard von Bingen?
Ich glaube, das Faszinierendste ist, dass sie eine Frau war, die sich gegen die herrschende Meinung ihrer Umwelt doch sehr stark durchgesetzt hat. Sie hat als Frau eigentlich im Hochmittelalter nicht so viel, wie man so schön sagt, zu pfeifen gehabt. Aber das hat sie geändert. Sie hat ihre Persönlichkeit ganz und gar eingebracht. Und zwar auf dem Fundament ihrer Visionen. Sie hat also wirklich einen Kontakt mit Gott gehabt und hat diesen Kontakt den Menschen mitgeteilt. Das finde ich sehr mutig. Das ist auch heute noch mutig, wenn das jemand macht, wenn er einen festen Glauben hat, dass er da dazu auch wirklich steht. Und das hat die Hildegard getan. Nebenbei ist natürlich noch zu sagen, dass die Hildegard wirklich eine Visionärin war. Das zeigt sich erst in heutiger Zeit, wo also Untersuchungen zum Beispiel an dem Institut für Klostermedizin in Würzburg zeigen, dass das, was Hildegard so vorausgesehen hat, tatsächlich auch den wissenschaftlichen Überprüfungen standhält.
Wir wollen heute sprechen über den Wein. Wein, die Perle der Pflanzen. Auch die gesundheitsfördernde Wirkung des Weines, sie wurde schon frühzeitig in Bingen erkannt und angewandt. So stellte die heilige Hildegard von Bingen vor über 800 Jahren fest, schon ein Wein von der Rebe, wenn er rein ist, macht dem Trinker das Blut gut und gesund. Was ist so besonders am Wein in der Hildegard-Medizin, in der Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass in der Hildegard-Medizin der Wein das Universal-Vatimecum ist. Das heißt also, es erfüllt eine ganze Reihe von Aufgaben. Für Hildegard, die im Hochmittelalter bereits auf ein gut ausgebautes Weinbausystem überall im Deutschen Reich zurückgreifen konnte, lag es nahe, den Wein als universelles Aufbereitungs- und Lösungsmittel für ihre Pflanzenmedizin zu verwenden. Es ist zwar nicht bekannt, ob sie dabei ausschließlich auf Klosterweine zurückgegriffen hat, allerdings hatten die Klöster, vornehmlich die Benediktinerordens, dem Hildegard ja angehörte, große Ländereien mit sehr eingesessenen Weinbaugebieten zur Verfügung. Auch ist nicht klar, ob immer Messwein zum Einsatz gekommen ist. Hier liegt jedoch eine gewisse Vermutung nahe, denn zur Zeit Hildegards wurde wegen seiner Farbe hauptsächlich Rotwein als Messwein verwendet. Das Kirchenrecht schreibt für den Messwein lediglich vor, der Wein für die Eucharistiefeier muss vom Gewächs des Weinstocks sein. Vergleiche dazu Lukas 22, Vers 18, und naturrein und unvermischt sein, das heißt ohne Beimischung von Fremdstoffen. Mit besonderer Sorgfalt achte man auch darauf, dass das Brot und der Wein, die für die Eucharistiefeier bestimmt sind, einen einwandfreien Zustand aufbewahrt werden. Das heißt, es ist dafür zu sorgen, dass der Wein nicht zu essig wird und das Brot nicht verdirbt. So heißt es in der Grundordnung aus dem römischen Messbuch, Ausgabe 2007.
Und das ist auch wichtig in der Zubereitung der Kräuterweine, der Elixiere, dass gute Weine hinzugezogen werden. Was sind denn heutzutage Qualitätsmerkmale vielleicht vom Wein? Wonach würden Sie oder wählen Sie auch Wein aus, auch wenn Ihre Patienten Sie fragen, ja, Herr Schneider, welche Essenzen oder Tinkturen oder welche Weine kaufe ich denn?
Ja, also generell ist es so, dass man immer darauf achten soll, Kabinettsweine zu nehmen, die auch ein Gütesiegel haben. Es gibt ja im deutschen Weinbau eine ganze Reihe von Gütesiegeln, auf die man unbedingt achten sollte. Es ist auch nicht schlecht, wenn man einen Wein nimmt, der im biologischen Anbau, also im anerkannt biologischen Anbau gewonnen wird. Wer ganz sicher gehen möchte, der kann natürlich Messwein beziehen von den unterschiedlichen Stellen.
Wir wollen auch noch so einen kleinen Ausflug in die Weingeschichte machen. Wann nimmt man denn eigentlich Weißen und wann nimmt man denn Rotwein zum Beispiel?
Ja, das ist leider bei der Hildegard nicht so ganz eindeutig. Sie spricht immer nur von Wein. Und wie gesagt, wie ich vorher ausgeführt habe, damals wurde viel Rotwein verwendet als Messwein. Es ist anzunehmen, dass viel Rotwein in ihren Rezepturen zu finden sein wird. Ich persönlich bin der Ansicht, bei allen Pflanzen, die sie als kühl oder leicht kühl oder angenehm kühl empfunden hat, beziehungsweise charakterisiert hat, dass man da Weißwein nehmen kann, wenn man möchte. Rotwein ist aufgrund seines Gehalts an Flavonoiden und anderen Stoffen etwas wärmer, möchte ich das mal in Hildegardschen Worten sagen.
Und wie gewinnt man nun den Kräuterauszug? Kann man den auch zum Beispiel selber machen?
Man kann natürlich die Rezepturen nachschlagen. Die sind in Causa und Cura, in dem berühmten Buch CC, zu finden. Man kann auch die Eigenschaften der Kräuter in einer Hildegard-Schrift unter dem Namen Physica wiedererkennen. Da ist ein Kapitel drin, das sich nur mit Pflanzen und Bäumen beschäftigt. In Deutschland heißt es die Heilkraft der Natur. Diese Bücher kann man kaufen und kann sich dann entsprechend der Rezepturen alles zusammenstellen. Ich empfehle allerdings, auf Apotheken zurückzugreifen, die Hildegard Heilmittel, und zwar echte, also nach dem Originalrezept zubereitete, anbieten. Man darf ja hier keine Schleichwerbung machen, das findet man alles im Internet. Aber wichtig ist, dass man wirklich sagt, es muss eine Originalrezeptur sein, denn leider sind auf den Hildegard-Zug natürlich viele Geschäftstüchtige aufgesprungen.
Da bringen Sie uns gleich schon in etwas Kopfzerbrechen. Wein, die Perle der Pflanzen. Kopfzerbrechen insofern, Sie haben gerade gesagt, im Internet würde man entsprechende Informationen finden. Nun, viele unserer Hörer verfügen nicht über das Internet, aber es gibt auch Gesellschaften. Sie sind auch Mitglied von zwei Vereinen, die sich mit der Heilkunde, mit den Schriften beschäftigen und sie auswerten. Und daraus hat sich ja die Heilkunde nach der heiligen Hildegard entwickelt, weil Hildegard von Bingen hat ja nie von einer Heilkunde gesprochen.
Nein, das ist das Interessante, dass in ihren Büchern eigentlich das Wort gar nicht so in dieser Form vorkommt. Ich möchte noch was zu den Gesellschaften sagen. Es gibt also hier am Bodensee direkt die Freunde Hildegards, ihr Frau. Die sind sehr zu empfehlen. Das ist nämlich eigentlich so die Nachfolgeorganisation von dem Dr. Herzka, der damals die Schriften Hildegards aus dem Lateinischen übersetzt hat. Und es gibt natürlich die internationale Hildegard-Gesellschaft in Basel, deren Mitglied ich auch bin. Und hier sind insbesondere Symposien und Zusammenführungen immer wieder zu nennen, auf denen man auch, die man auch besuchen sollte, weil man auf denen sehr viel Hintergrundinformationen
bekommt. Und deren Ehrenpräsidentin Hildegard Stricker-Schmidt, die auch nach Bingen auch gezogen ist, extra und sich seit 30, 40 Jahren inzwischen beschäftigt mit den Schriften, und auch man kann Mitglied werden bei dieser Gesellschaft, und sie gibt jedes Jahr viermal im Jahr auch eine Hildegard-Zeitschrift heraus, die absolut lebenslesens und lebenswert ist.
Genau.
Gut, was heißt das jetzt nochmal, der Wein, das ist als universelles Lösungsmittel dann auch zu sehen?
Nun, das ist ja so, dass der Wein ja immer Alkohol enthält, sonst wäre ja kein Wein, und deswegen kann er sowohl für das als Lösungsmittel für wässrige als auch für leicht alkoholische Pflanzenauszüge verwendet werden. Das ist ganz genial, weil Hildegard war natürlich eine Prophetin, und daher ist anzunehmen, dass sie die besonderen Eigenschaften des Weines genau bedachte. So kann Wein, besonders wenn er erhitzt wird, Pflanzenstoffe auslösen, die sowohl beim wässrigen als auch beim alkoholischen Auszugsverfahren, das heute im Arzneibuch beschrieben wird, wirksam sind. Immer wieder begegnet uns bei Hildegard die Aufforderung, den Wein und die angegebenen Kräuter zu verkochen. Dieses Verfahren hat sie dann weiter verfeinert, zum Beispiel durch die Zugabe von Honig oder Fett, als Träger für Inhaltsstoffe, die lipophil sind, also fettliebend sind. Wer die Physica, die habe ich schon erwähnt, also die Heilkraft der Natur, oder Causa et Cura hineinschaut, der wird immer wieder mit dem Wein als Universalträger arzneiträchtiger Rezepturen Bekanntschaft machen. Durch Untersuchungen am Institut für Klostermedizin, das habe ich schon erwähnt, in Würzburg, wurden auch die erstaunlichen Vorteile dieses Lösungsmittels nachgewiesen.
Nun kommen sicherlich auch zu Ihnen in die Praxis Menschen, die sagen, Herr Schneider, ich darf aber keine alkoholhaltigen Getränke und auch wenn es Kräuterauszüge sind, Kräuterweine nicht zu mir nehmen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, ja, trockene Alkoholiker.
Genau, zum Beispiel, oder einfach Menschen, die Alkohol nicht vertragen oder die leberkrank sind und deswegen das nicht dürfen, zum Beispiel eine Hepatitis erlitten haben oder ähnliches. Für diese Menschen gibt es natürlich die Möglichkeit, alkoholfreie Auszüge zu bekommen. Bekannteste davon ist der Fencheltrank, den es also alkoholfrei gibt. Und generell gilt, dass man von jeder Kräuterpflanze einen wässrigen Auszug machen kann. Der Therapeut muss dann immer entscheiden, ob der wässrige Auszug für den jeweiligen Patienten dann passt, weil natürlich Elemente, die durch den Alkohol oder durch Fett ausgezogen werden, also ölige Auszüge, nicht enthalten sind. Da muss man dann ein bisschen tricksen, möchte ich mal an dieser Stelle sagen, und vielleicht Kombinationen verwenden, die bei Hildegard nicht so im Rezeptbuch stehen, aber so ein bisschen im Hinterkopf des Therapeuten vorhanden sind.
Und kann man jetzt davon sprechen, was besser ist, ob der Weinauszug besser ist oder der Auszug in Wasser? Generell, also wonach entscheidet jetzt vielleicht auch der Therapeut, wenn er die Freiheit hat?
Also wenn ich die Freiheit habe, nehme ich natürlich immer das Originalrezept, weil da bin ich da sicher oder ziemlich sicher, dass das der Vision entspricht, also sozusagen vom Himmel kommt. Da werde ich nicht eingreifen. Aber wenn ich das Problem habe, dass ich, wie gesagt, jemanden habe, der keinen Alkohol trinken darf, dann, glaube ich, ist es berechtigt, dass man sich aus den Schriften der Hildegard etwas zusammenstellt, was mit wässrigem Auszug möglich ist. Besser ist immer das Originalrezept, das ist natürlich klar.
Kräuterweine in der Heilkunde nach Hildegard von Bingen werden auch als Kräuterelixiere bezeichnet. Das irritiert jetzt. Ist also der Wein gleichzusetzen mit dem Elixier in der Hildegard-Medizin?
Nein, also das ganz sicher nicht. Das Elixier ist immer ein Auszug, in dem auch Weinessig enthalten ist. Es gibt ja sozusagen den sauren Bruder des Weines, das ist der Weinessig. Heute weiß man sehr viel über die Wirkung des Weinessigs. Da gibt es ganze Untersuchungen. In den Vereinigten Staaten wurde der Essig als besonderes Heilmittel erhoben, obwohl man da synthetischen hernimmt, den man nach Hildegard nicht hernehmen sollte, auch nach meiner Meinung nach keinen synthetischen Essig, sondern nur den echten Weinessig nehmen sollte. Also Elixiere sind immer Weinauszüge oder auch wässrige Auszüge, in denen eine kleine Menge Weinessig enthalten ist.
Lassen Sie uns jetzt zum Wirkmechanismus vom Wein kommen. Wie kann er beschrieben werden?
Also ich glaube, man muss, um die Wirkung des Weins zu verstehen, ein bisschen einen Ausflug machen in die Humoralmedizin. Also die Vier-Säfte-Lehre, die ihren Ursprung in der Antike hat, bei Hippokrates von Kos, 1350 vor Christus. Der hat nämlich festgelegt, es gibt Blut, Schleim, Galle und schwarze Galle. Das klingt eklig, ist aber schnell zu erklären, denn es ist das physiologische Herzstück der Hildegard-Medizin, überhaupt der ganzen Säftelehre, die man über viele Jahrhunderte hinweg betrieben hat in der Medizin. Blut, das ist klar, da brauche ich Ihnen, glaube ich, nichts zu erklären, aber was ist Schleim? Schleim ist nach der Vorstellung der Humoralmedizin ein Stoff, der wiederum andere Stoffe transportiert. Und wer heute mal eine genaue Untersuchung einer Lunge durchführt, der wird feststellen, dass die Lungenbläschen tatsächlich mit einer Art Schleim umgeben sind, die für den besseren Luftaustausch, sozusagen einen Luftaustausch verbessern, dadurch, dass der Schleim vorhanden ist. Es ist eine ganz, ganz dünne Schicht, die da im Inneren der Alveolen zu finden ist. Also Schleim ist sozusagen ein Universal-Katalysator im Körper. Galle hat etwas mit der Verdauung zu tun. Üblicherweise haben wir die gelbe Galle, die uns dann ab und zu mal hochkommen könnte, vor allem wenn wir zu viel getrunken haben. Aber besonders schlimm ist die schwarze Galle. Die schwarze Galle ist ein Produkt, das ich selbst schon einmal gesehen habe. Und zwar bei der Ausbildung in der Hildegard-Klinik am Bodensee werden ja Aderlässe gemacht zu einem bestimmten Verfahren, wie es Hildegard vorgeschrieben hat. Und da kann man tatsächlich die schwarze Galle in dem Exudat, also in dem, was praktisch aus der Ader geholt wird, sehen. Das ist tatsächlich schwarz wie ein Bleistift. Ja, es gibt noch einen weiteren Saft, vielleicht noch eine Sache, die ich nicht als Saft bezeichnen möchte, sondern eher als einen Stoff, der im Körper eine Rolle spielt. Hildegard war ja die Begründerin der Psychosomatik in der westlichen Medizin. Das hebt sie heraus und beweist ihre starke prophetische Gabe. Sie legt Wert auf die seelische Gesundheit des Patienten. Daher hat sie genaue Lebens- und Verhaltensregeln festgelegt, die sogenannten Tugend- und Lasterpaare. In ihrer Schau, also in der prophetischen Vision, hat sie den Kosmos und die Menschen in Bereiche eingeteilt, wie in einer Stadt Bezirke hat. In diesen Bezirken sind Frauen dargestellt, die Schriftrollen tragen. Das sind die Tugenden. Verfällt ein Mensch den Lastern, zu jeder Tugend nennt Hildegard ja auch ein Laster, dann gerät seine Gesundheit aus den Fugen, weil seine seelische Gesundheit aus den Fugen gerät. Heute weiß man, wie wichtig dieser Ansatz ist.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen jetzt auch auf den Wein, der als Grundlage gilt für viele Kräuterweinauszüge. Wein enthält Stoffe und Sie haben auch schon gesagt, dass es wissenschaftliche Forschungen gibt, die darauf sich bezogen haben, welche Wirkung nun auch Wein auf den Organismus hat als Therapeutikum. Inwieweit spielen da auch die Bestandteile eine Rolle, auch im Bezug jetzt auf die Vier-Säfte-Lehre?
Also es gibt da einen Ausdruck, den man sich merken sollte. Das ist das Resveratrol. Das ist also ein in der jüngeren Medizin entdeckter Bestandteil des Weines, der zu dem sogenannten französischen Paradoxon geführt hat. Eine Untersuchung in den 80er Jahren hat nämlich ergeben, dass in Frankreich Menschen, die regelmäßig Wein genießen, statistisch unwahrscheinlicher an einem Herz- und Kreislaufversagen sterben werden. Und in Amerika waren es dann doppelt so viele und dann war da furchtbare Aufregung deswegen. Mehr als 400 Stoffe sind im Wein nachgewiesen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und eben wie gesagt dieses Resveratrol, das eine besondere Rolle spielt beim Schutz der Zellen. Also man kann wirklich dem Wein eine Zellschutzfunktion zuschreiben, insbesondere dem Rotwein, wo dieser Stoff besonders prozentual besonders stark enthalten ist. Aber natürlich gilt das nur für den mäßigen Genuss von Wein. Also das bedeutet bis zu 2 Gläser am Tag. Natürlich keine 0,4 Liter Gläser, sondern kleine Weingläser. Und ich empfehle auch immer, einen Teelöffel Wasser in den Wein zu tun.
Warum?
Ja, das ist eine Frage, die mich jeder stellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht richtig beantworten. Ich bin selber Weintrinker, komme aus einer Weingegend und habe also mein ganzes Leben mit Wein zu tun gehabt. Und ich weiß, dass dieser Löffel Wasser, ganz normales Wasser, etwas mit diesem Wein macht. Man kann das auch sehen, wenn man einen schönen bernsteinfarbigen Wein hat, hält ihn gegen das Licht und macht diesen Versuch, dann sieht man, wie sich in diesem Wein Schlieren bilden. Und das ist offensichtlich eine chemische Reaktion, die die Wirkung des Weins, also die medizinische Wirkung des Weins verbessert, währenddessen sie die alkoholische Wirkung etwas vermindert. Also mit Wasser versetzter Wein, den merkt man nicht so schnell.
Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Heute Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen. Wir sprechen über den Wein, die Perle der Pflanzen. Mein Gast ist Josef Karl Schneider, er ist Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater. Er ist Heilpraktiker mit eigener Praxis in Germering bei München. Hildegard von Bingen schreibt über den Wein, Herr Schneider, den Wein, denn der Wein ist das Blut der Erde und stellt in der Erde dar, was das Blut der Menschen ist, und hat eine Arztgemeinschaft mit dem Menschenblut. Was ist denn damit gemeint, an Betracht dem, dass der Wein ja über 400 wichtige Inhaltsstoffe hat? Er gilt auch als, er hat auch einen Stoff, das als Zellstofffunktion inne hat.
Ja.
Genau. Und es gibt unzählige Kräuterweine, Auszüge nach der heiligen Hildegard von Bingen, auch überhaupt in der Naturheilkunde.
Ja, also ich denke mal, dass der Wein einer der ältesten Begleiter der Menschheit ist. Seit seiner Sesshaftigkeit um etwa 8000 vor Christus kommt der Wein als besonderes Getränk von allgemeiner Bedeutung zum Vorschein. Der gezielte Anbau des Weins lässt sich erstmals gesichert in einer Kälteanlage, also einer Weinpressanlage im Zagros-Gebirge im heutigen Iran nachweisen. Diese Anlage, die ist in Stein gehauen, die ist etwa 7400 Jahre alt. Etwa um 1700 vor Christus erreicht der Weinbau dann die Minoa auf Kreta und später auch das antike Griechenland. Heute ist es nicht ganz sicher, welche Rebenart da hinübergegangen ist, aber man geht davon aus, dass es Edelreben sind, die berühmten Vitis vinifera, die man bereits bei älteren Proben aus der Zeit um 1500 vor Christus gefunden hat. Ja, nach dem Ende der Expansionsphase, etwa im ersten Jahrhundert nach Christus, Expansionsphase des Römischen Reiches, ist der Wein von Kleinasien bis Britannien im Römischen Reich und im Orient bekannt. Etwa um diese Zeit werden ausgediente Legionäre im Gebiet des Rhein-Moseltals mit eigenen Landparzellen angesiedelt, die dort den Weinbau vorantreiben sollen. So gesehen kommt also die Weinkunde Hildegards aus dem ältesten Weinanbaugebiet Deutschlands. Also, um zusammenzufassen, könnte man sagen, der Wein begleitet den Menschen seit biblischen Zeiten. Überall in der Bibel findet er Erwähnung. Und von Christus selbst ist er als Stiftungsgetränk für die Eucharistie eingesetzt worden. Ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Verbindung. Das Zitat bezieht sich eben auf diese sehr enge Beziehung, die der Wein zum Menschen hat. Natürlich kann man das auch medizinisch sehen. Man kann sagen, dass der Wein aufgrund seines Universal-Vadimekums eine ähnliche Eigenschaft hat wie das Blut, das ja auch ein Universal-Vadimekum für den Körper ist.
Und ein ganz bekannter Auszug, Weinauszug ist das sogenannte Wermut-Elixier. Wir haben eben schon von Ihnen gehört, dass bei Elixieren Weinessig hinzugefügt wurde. Sind Elixiere deswegen vielleicht nicht so hochwertig oder steht da dann mehr im Vordergrund als Wirkweise der Stoff oder das Kraut, was dem hinzugefügt wurde?
Das passt ganz gut zu der letzten Frage mit der Eigenschaft, dass also der Wein die Eigenschaft des Blutes wiederholt. Das Blut hat einen bestimmten pH-Wert und diesen pH-Wert braucht es für seine Funktion. Heute weiß man, dass der Weinessig diesen pH-Wert im Blut reguliert. Deswegen ist das Elixier also wirksamer, in Anführungszeichen, wie der Wein. Der Wein alleine würde diese Wirksamkeit erst nach einer gewissen Zeit, nach einer Verstoffwechslung im Körper, zustande bringen. Das Elixier bildet sozusagen bringt eine Vorstufe. Nämlich, dass sich bereits eine Verstoffwechslung in der Flasche stattgefunden hat.
Ich möchte das Zitat nochmal vorlesen, weil das muss man vielleicht wirklich zweimal hören. Denn der Wein ist das Blut der Erde und stellt in der Erde dar, und jetzt kommt es, was das Blut im Menschen ist und hat eine Arztgemeinschaft mit dem Menschenblut. Also wenn ich eine Gemeinschaft oder wenn ich zu einem Arzt gehe, möchte ich, dass er mir hilft, gesund zu werden. Und man könnte sagen, der Wein kann uns Menschen helfen,
auf jeden Fall
gesund zu werden. Natürlich in Maßen, das haben wir schon gesagt,
und
natürlich nur für Menschen, die Wein vertragen, genau, die Wein zu sich nehmen dürfen.
Muss ich ja vielleicht noch was sagen. Selbst wenn Menschen einen Wein, also Alkohol nicht vertragen, einen Wein können sie deswegen trotzdem vertragen. Es gibt Möglichkeiten, wie man aus dem Wein den Alkohol entziehen kann, also vollständig herausholen. Es gibt Winzer, zwischenzeitlich auch in meiner Heimat, die sich mit alkoholfreiem Wein auseinandersetzen.
Das vielleicht für all jene, die auch aus therapeutischen Gründen keinen Wein zu sich nehmen dürfen. vielleicht zuerst nochmal, dass wir über das Wermut-Elixier, den Wermutwein sprechen, der auch bekannt ist als Maikur.
Genau, ja. Also Hildegard schreibt in ihrer Physica im Kapitel 1, 109, der Wermut ist sehr warm und sehr kräftig. Er ist der Meister gegen alle Erschöpfungen. Und das ist genau der Punkt, deswegen diese Kur gemacht wird über so eine lange Zeit, um Menschen, die an dem Erschöpfungssyndrom leiden, es sind heute leider immer sehr viel mehr, dass sie sich erholen können. Und zwar, wie gesagt, ganz im Hildegardschen Sinn, wirkt der Wermut nicht nur körperlich, sondern auch auf einer seelischen Ebene. Er führt zu einer, man könnte sagen, zu einem helleren Sinn, sagt sie, also zu einer besseren Stimmung.
Vielleicht noch etwas dazu, wie der Wein zu sich genommen werden sollte, die Wermutkur jetzt speziell?
Die Wermutkur wird, wie gesagt, über den Zeitraum Mai bis Oktober zu sich genommen. Es steht, kommt darauf an, wo man ihn herbezieht. Es gibt mehrere Apotheken und auch Firmen, die den entsprechende Rezeptur anbieten. Man muss ein bisschen aufpassen, er schmeckt ein bisschen, ja, möchte ich sagen, zusammenziehend. Ich möchte es nicht sagen gräuslich, aber zusammenziehend. Man kann ihn daher auch ein bisschen verdünnen, zum Beispiel mit echtem Bio-Apfelsaft und mit Wasser natürlich. Mhm. Man sollte ihn dreimal am Tag trinken, also ein kleines 0,1.
So ein Stamperl.
Ein Stamperl. Der Stamperl ist eigentlich ein bisschen weniger, aber ich sage immer 0,1, weil die Verdünnung und vielleicht die Süße des Apfelsafts noch dazu kommt.
Gut. Es hat uns eine Hörerin erreicht, die ich begrüßen möchte aus Österreich. Frau Wissmann, grüße Gott.
Grüß Gott. Bitte, ich habe zwei Fragen. Zwar einmal zur Weinraute und einmal zum Hirsch, zum Elixier. Mhm. Ich würde gerne wissen, die Weinraute, kann man die einfach so essen, wie viel man möchte?
Das empfehle ich nicht. Also es ist so, dass die Weinraute natürlich, es kommt immer darauf an, wo sie herkommt und wie lange sie schon gelagert ist, aber im frischen Zustand.
Frisch.
Ja, da würde ich das nicht empfehlen, auf gar keinen Fall.
Das heißt 5-6 so Blättchen?
Das, wie viel? Ja, also sagen wir mal, ich sage immer 2x3 Blättchen am Tag.
Nur, okay.
Ja.
Gut, vielleicht noch zum Namen, bevor wir gleich über das Hirschzungen-Elixier sprechen. Was hat die Weinraute gemeinsam mit dem Wein?
Ja,
außer dem Namen.
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also es hat natürlich etwas mit der Signaturenlehre zu tun. Das heißt also, die Pflanze wird in ihrem Gesamtbild bewertet. Ihre Blätter werden bewertet, ihre Art des Wuchses wird bewertet. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass der Wein eine Schlingpflanze ist. Also eine Pflanze ist, die, sagen wir mal, mit unserem Klimatis vergleichbar wäre. Und daher kommt es.
Gut, zur zweiten Frage. Sie haben noch nach dem Hirschzungen-Elixier gefragt.
Genau, da würde ich zwei Sachen gerne wissen. Und zwar einmal zum Aufkochen. Was heißt denn das? Weil ich mache das Elixier eben zu Hause und ich koche das jeweils so an die 15 Sekunden auf. Da würde ich gerne wissen, reicht das oder muss das länger sein?
Also Hildegard hat keine direkten Angaben gemacht über die Zeit, aber ich würde nicht unter einer Minute bleiben. Also eine Minute würde ich, das hat einfach chemische Gründe. Es ist ja so, dass die Temperatur, es kommt darauf an, wo Sie sind. In Österreich kocht es ein bisschen schneller, weil Sie ein bisschen höher sind. Und damit ist die Temperatur ein bisschen niedriger. Wenn Sie jetzt im Rheinland sind, kocht es ein bisschen später, dafür ist die Temperatur höher. Also man sollte es wirklich schauen, dass man eine Minute nicht unterschreitet.
Okay, dann würde ich gerne noch wissen, und zwar, es geht mir um die Mengenangabe. Wenn ich vergleiche das Handbuch vom Dr. Herzger und die Rezeptur von Dr. Strelow, das sind ja Riesenunterschiede. Jetzt würde ich gerne wissen, an welches sollte ich mich eigentlich halten?
Ja, also wie ich habe anfangs gesagt, wir halten uns an das Originalrezept der Hildegard. Dr. Herzger hat das Originalrezept der Hildegard aus dem Lateinischen übersetzt.
Okay. Und, das heißt, mit diesen 20 Gramm.
Ja, nichts gegen meinen Lehrer, den Dr. Strelow, aber er hat natürlich im Lauf der Zeit sehr viele Erfahrungen gesammelt, tausende von Patienten behandelt nach der Hildegard-Lehre. Und ich glaube, man darf auch sein Rezept durchaus hernehmen. Sie müssen halt ausprobieren, was Ihnen besser tut. Das ist ja auch eine empirische Medizin, also eine, wo Sie auch selber entscheiden können, was tut mir jetzt gut.
Okay, das heißt, ich kann das auch daran anpassen, was ich im Grunde auch möchte. Also zwischen diesen beiden Rezepten habe ich so meinen Spielraum.
Richtig, würde ich schon sagen.
Okay, gut. Und noch das Elixier, weil das sollte man, glaube ich, so an die 3 Monate nehmen und dann unterstützend einmal am Abend, reicht das?
Ja, genau so. Die Hildegard sagt im Kapitel 1,30 der Physica, die Hirschzunge ist warm und hilft der Leber und der Lunge. Sie hilft schmerzenden Eingeweiden, reinigt die Lunge und nimmt Fäulnis und Schleim weg. Man könnte eigentlich sagen, wenn so der erste Entschlackungsteil vorbei ist, reicht es, wenn man es einmal am Tag nimmt.
Ah, weil ich nehme das eigentlich vor allem weil ich bin ja auch schon 40, um Östrogene und diese ganzen Geschichten halt da gut in Balance zu halten. Ist das richtig?
Da würde ich jetzt bei der Hirschzunge ein bisschen vorsichtig sein. Also was die Menge angeht, da sind Sie mit dem Fencheltrank bedeutend besser dran. Und den kriegen Sie auch alkoholfrei.
Aha.
Also Fenchel ist bekannterweise eine Pflanze, die, sagen wir mal, Phytohormone zur Verfügung stellt und damit auch den Hormonhaushalt des Menschen günstig beeinflusst.
Okay, und der Fencheltrank ist auch in der Apotheke beschrieben?
Ja, natürlich. Es gibt übrigens in den Apotheken, die sich ernsthaft mit Hildegard auseinandersetzen, immer entsprechende Beiblätter. Also Sie kriegen das Elixier nie ohne eine Beschreibung geschickt.
Nein, ich habe jetzt gemeint in der großen Hildegard-Apotheke, im Buch.
Ach so, ja, natürlich.
Okay, gut, gut. Vielen Dank, danke schön.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. Wir haben jetzt intensiver über das Hirschzungen-Elixier gesprochen. Vielleicht nochmal, wann findet es Ihren Einsatz in der Heilkunde, bei welchen Krankheitsbildern?
Also die Hirschzunge hat ja auch ihren Namen aus der Signaturenlehre. Es ist also eine Pflanze, die sehr lange Blätter hat, die so gewellt sind, die eben aussehen wie eine Hirschzunge. Hildegard unterscheidet die Pflanzen nach ihrer sozusagen Charakteristik. Warm, sehr warm, mäßig warm, lauwarm, kühl und so weiter. Und bei der Hirschzunge ist es so, sie hilft eben der Leber und der Lunge, weil sie warm ist. Bedeutet, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine starke Bronchitis haben oder gehabt haben, das Hirschzungen-Elixier einsetzen können zur schnellen Genesung. Oder auch die Hirschzunge natürlich zur Verdauungsförderung genutzt werden kann. Wenn sie kurmäßig eingenommen wird, ist es ein sehr gutes Entschlackungsmittel. Wie gesagt, sie reinigt die Lunge und nimmt Fäulnis und Schleim weg aus den Eingeweiden. Damit ist natürlich hauptsächlich das Verdauungssystem gemeint.
Mhm. Gut, danke schön. Nun eine weitere Hörerin aus Landshut haben Sie uns angerufen. Grüß Sie Gott, Frau Falk.
Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Schneider.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage zum Wasserlinsen-Elixier.
Ja.
Ich muss vorausschicken, ich bin chronisch krank, durch eine Brustoperation vor 7 Jahren bereits. Kann ich dieses Wasserlinsen-Elixier zur Unterstützung meines Immunsystems dauerhaft einnehmen? Und welche Dosis sollte ich einnehmen?
Die Wasserlinse oder das Wasserlinsen-Elixier ist eine sehr komplizierte Geschichte. Es ist ein sehr kompliziertes Rezept, das die Hildegard in Causa und Cura auf Seite 209 folgende angibt. Es ist ein Hauptmittel für die Behandlung der Ficht. Die Hildegard spricht von Ficht im Zusammenhang mit unserer heutigen Präkanzerose, also praktisch der Bekämpfung von Krebs oder anderen Autoaggressionserkrankungen. In diesem Sinne kann man sie einsetzen. Man kann sie auch einsetzen bei allen Rheumaerkrankungen und vielen anderen Formen von Autoaggressionserkrankungen.
Ja.
Ich würde Ihnen aber auf jeden Fall raten, dass Sie sich einen Therapeuten suchen, der sich mit dieser Art des Elixiers auskennt. Denn das Wasserlinsen-Elixier gehört zu den wirklich, möchte ich mal sagen, ja, sehr ernsthaft wirkenden Elixieren. Also es ist jetzt nicht nur ein netter Trank, den man zu sich nimmt, der auch eine Gesundheitswirkung hat, sondern es ist wirklich eine Arznei. Und deswegen, ja, sollten Sie auf jeden Fall eine Beratung hier dazu ziehen. Ich möchte jetzt über die Dosierung deswegen aus der Ferne auch nichts sagen, weil das gehört wirklich zu den individuellen Sachen.
Eine Frage, Herr Schneider, mit der wir in diesem Zusammenhang auch immer wieder bei Radio Horeb und in unseren Gesundheitssendungen konfrontiert werden, gerade wenn wir auch über die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen sprechen, ist, wo finde ich einen geeigneten Therapeuten? Dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, lässt sich vielleicht sagen, dass die internationale Hildegard-Gesellschaft mit Sitz in Basel, sie bietet eine Therapeutenliste an. Sie hat eine Liste zusammengestellt, wo Mitglieder dieser Gesellschaft quasi sich anbieten als Therapeuten und ihre Adresse bekannt geben. Und bei der Internationalen Hildegard-Gesellschaft kann angefragt werden, ob in ihrem Raum ein Heilpraktiker, ein Therapeut ist, der Kenner der Hildegard-Heilkunde ist.
Richtig. Und Sie können auch gerne anschreiben, die Freunde Hildegards e.V., das ist also in Allensbach am Bodensee. Da bekommen Sie auch eine entsprechende Liste zugeschickt, die sich wahrscheinlich gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was die internationale Gesellschaft anbietet. Wichtig ist, dass Sie den Therapeuten wirklich auswählen, nach ihrem sozusagen Gefühl. Sie müssen sich da wohlfühlen, sie müssen das Gefühl haben, er tut mir wirklich gut. Das ist ganz entscheidend, denn bei der Pflanzenheilkunde kommt es auf die Mixtur an. Es gibt nicht
die Mixtur.
Die Mixtur, ja. Mhm. Also es ist sozusagen die Kombination, die richtige und optimale Kombination der Inhaltsstoffe.
Ich war bei einem Heilpraktiker und der hat mir Vitalzellstoffe empfohlen. Diese werden aber chemisch hergestellt. Und das möchte ich jetzt nicht machen und mir diese kaufen und einnehmen. Darf ich noch eine Frage an Sie stellen?
Ja, natürlich.
Ich habe zurzeit Gürtelrose. Seit 4 Wochen. Also es heilt ab, aber die Schmerzen sind noch da. Kann ich aus der Hildegard-Medizin etwas unterstützend einnehmen?
Ja, Sie sagen das vollkommen richtig, ist unterstützend. Also jede Art von dieser Herpes-Zoster-Infektion gehört in ärztliche Hände. Das muss ich an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Unterstützend können Sie aber Folgendes machen. Sie können eine Veilchensalbe sich besorgen von einem der Apotheken, die sich wirklich ernsthaft mit der Hildegard auseinandersetzen. Und diese Veilchensalbe können Sie äußerlich auf die Pusteln auftragen. Es hat eine sehr positive Wirkung, was den Abheilungseffekt angeht. Achtung, bitte 4 bis 6 Wochen, auch wenn die schon weg sind, weiter schmieren, damit es wirklich bis in die Unterhaut hinunter wirkt.
Ja, danke schön, Frau Falk. War das die letzte Anruferin aus Landshut? Sie hat eine Frage gestellt zum Wasserlinsenelixier. Aus München, Frau Kleber nun am Apparat. Grüß Gott, Frau Kleber.
Grüß Gott, Frau Bühler. Grüß Gott, Herr Schneider.
Grüß Gott.
Ich hätte eine Frage wegen dem Teelöffel Wasser. Kann das auch mehr sein? Oder was bewirkt das eigentlich? Ist das da bekömmlicher? Mhm. Oder kann man mehr Wasser reintun in den Wein?
Also, Sie können generell natürlich mehr Wasser in den Wein hineintun. Ich würde nur darum bitten, den Wein nicht zu verwässern. Das heißt also, ich sage immer auf ein normales Glas 0,2, das Sie so im Lokal bekommen, bitte nicht mehr wie einen Esslöffel, wenn es irgendwie geht. Was es bewirkt, kann ich Ihnen, wie gesagt, nicht hundertprozentig sagen. Es ist eine reine Erfahrungssache. Es macht den Wein, wenn Sie so wollen, bekömmlicher. Ich sage immer, es macht ihn in seiner Gesamtheit runder. Er wirkt auf den Menschen dann irgendwie angenehmer. Übrigens passt das gut zu diesem Zitat zusammen, denn in der Erde ist ja auch Wasser, ne? Nicht bloß Wein, in dem Fall.
Gut, danke schön auch für Ihren Anruf.
Rotwein oder Wein?
Entschuldigung, was sagten Sie? Ich habe es nicht ganz mitbekommen.
Rotwein oder Weißwein, das spielt keine Rolle.
Nein, wie gesagt, bei warmen Pflanzen, die Hildegard als warm bezeichnet, würde ich Rotwein nehmen. Bei kühleren Pflanzen, die also einen Kühleffekt haben sollen, schauen Sie bitte dazu in Causa und Cura oder in die Physiker, da würde ich dann auch mal Weißwein hernehmen.
Gut, vielen Dank.
Danke.
Ja, danke schön für Ihren Anruf, Frau Kleber. Nun, Frau Bauer aus Österreich, grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Sie haben früher gesprochen von Wermut. Meinen Sie damit den Wermutwein? Ich bin immer so müde. Kann man den kaufen in der Drogerie oder in der Apotheke?
Ja, also wie gesagt, es gibt auch in Österreich Apotheken und auch Firmen, die man im Internet finden kann, die wirklich Elixiere und Wermutwein, zum Beispiel den Wermut-Eisenkrautwein, das ist der, den ich Ihnen zum Beispiel empfehlen würde in dem Fall.
Eisenkraut?
Ja, Wermut-Eisenkrautwein.
Eisenkraut, ja. Mhm. Ja.
Und da schauen Sie, geben Sie es einfach ein und schauen Sie, dass es jemand genau nach Hildegard dann macht.
Gut, das wäre meine Frage gewesen.
Ja,
danke.
Bitte
danke.
Wiederhören.
Schöne Grüße nach Österreich zu Frau Bauer.
Oh, ihr habt ja schöneres Wetter wie wir.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Wasserlinsenelixier. Welche besondere Eigenschaften, worüber spricht da die heilige Hildegard von Bingen beim Wasserlinsenelixier? Was ist das eigentlich, die Wasserlinse?
Genau, also die Wasserlinse wird beschrieben im Kapitel 1, 220 der Physika unter: Die Wasserlinse ist kalt und hat an sich nicht taugliche Kräfte, wenn sie nicht anderen kräftigen Heilmitteln hinzugefügt wird. Und wenn sie ihnen beigefügt wird, dann, erst dann, mindert sie unnütze Säfte im Menschen. In Causa und Cura, dem Buch von den Ursachen und der Behandlung von Krankheiten, auf Seite 209 folgende, sagte ich schon, steht ein kompliziertes Rezept für das Wasserlinsenelixier, das in der Hildegard-Medizin als Hauptmittel für die Behandlung der Ficht, also der Präkanzerose, benutzt wird. Ich benutze das Wasserlinsenelixier generell bei Leuten, die also ein schwaches Immunsystem vorweisen. Das können auch Leute sein, die immer wieder erkältet sind, oder Leute, die also andere Symptome dahingehend zeigen. Ich gebe es auch Menschen, die eine Chemotherapie durchmachen müssen, begleitend sozusagen hinzu und auch später dann kurmäßig, um ein Rezidiv, also einen Rückfall, zu vermeiden. Es ist kein alleiniges Heilmittel gegen Krebs. Ich sage das immer wieder. Achtung, bitte nicht so etwas machen, so ich nehme das Wasserlinsenelixier, dann bekomme ich keinen Krebs. Das stimmt nicht. Das Wasserlinsenelixier ist ein sehr wirksames Mittel, aber es soll eben nur begleitend, naturheilkundig begleitend, zu der normalen Therapie eingesetzt werden.
Eine weitere Hörerin hat uns erreicht, aus dem Norden, aus Hamburg, Frau Klinski. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler.
Moin, moin.
Grüß Gott, Herr, Herr Schneider. Moin, moin. Ja, also meine Frage wäre erstens mal, dieser Galgantwein, wie wirkt der? Irgendwie kreislaufmäßig oder so.
Sehr gut. Ja, also kommen wir gleich zum Galgantwein. Genau. Dankeschön.
Also der Galgant ist eine der ersten Pflanzen gewesen, die Hildegard beschrieben hat. Der Galgant entspricht eigentlich dem Ingwer. Es ist der europäische Ingwer, wenn man so möchte. Er hat sehr viele Stoffe, die sozusagen kreislaufanregend wirken, auch gefäßanregend wirken. Und die Hildegard hat sich ein bisschen schwer getan, den Galgant in einer, sagen wir mal, in ihrer Systematik unterzubringen. Das liegt einfach daran, dass er so ein bisschen aus der Rolle fällt. Galgant ist aber ein ganz wirksames Mittel, wenn Sie zum Beispiel an Kreislaufschwankungen oder Kreislaufbeschwerden denken, auch an Blutdruckprobleme denken. Und natürlich, wenn Sie morgens wach werden wollen, empfehle ich Ihnen einen kleinen Galgantwein.
Was ist der Unterschied nun zu den Galgant-Pastillen oder Tabletten auch oder Tabs, wie sie genannt werden?
Der Unterschied ist ganz einfach der, dass die Galgant-Tabletten in ihrem Magen, in ihrem Mund, in ihrem Verdauungssystem zu dem verarbeitet werden müssen, was der Wein ihnen schon sozusagen als Vorstufe, das sagte ich ja vorhin schon, anbietet. Insbesondere, wenn Sie selber den Galgant-Wein zubereiten, denken Sie dran, ein kleines bisschen, ganz klein bisschen Weinessig dazu zu tun. Denn dieser Fermentierungsprozess, der durch den Essig angeregt wird, schafft es, dass der Galgant also wirklich mundgerecht zu Ihnen kommt.
Also der Galgant als Herz-Kreislauf-Mittel, genau. Und steht da bitte ja in Patenschaft sozusagen mit dem Petersilienwein, der als Herzwein bekannt ist.
Richtig, der wird aber mehr kurmäßig eingesetzt, der Herzwein. Die Petersilie ist warm, mehr warm als kühl und sie ist von kräftiger Natur. Sie ist für den Menschen roh besser als gekocht. Das ist eine große Ausnahme bei Hildegard, die nämlich sonst keine Rohkost empfiehlt. Und man nehme sie roh für Fieber, für Herzschmerz und Seitenschmerzen, aber soll man sie kochen in Wein mit Honig. So steht es im Kapitel 1,68. Machen Sie einfach Folgendes.
Und den mache ich selber oder kann ich den auch kaufen?
Den können Sie selber machen. Selbstverständlich können Sie den selber machen. Da gibt es also auch sehr schöne Rezepte dazu. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob ich den jetzt gleich so finde. Nee, leider nicht. Aber Sie finden auf jeden Fall die Rezeptur dazu in der Causa und Cura, also in diesem Buch von den Heilmitteln. Zu Petersilienwein möchte ich noch dazu sagen, der hat auch eine sehr gute Wirkung am Abend. Wenn man zum Beispiel Petersilienwein zusammen mit gelöschtem Wein nimmt, ist das eine hervorragende Sache, um gut zu schlafen.
Petersilienwein als Kur? Galgantwein als eine Dauermedikation?
Nee, das wollte ich eben gerade sagen. Galgant gehört eigentlich mehr so in den Bereich der akuten Geschichte, also wenn Sie ein akutes Herz-Kreislauf-Problem haben.
Oder morgens komme ich nicht in die Gänge, weil es Wetterschwankungen gibt oder weil ich gerade auch einer schweren Krankheit vielleicht auskuriere.
Bei der schweren Krankheit würde ich lieber den Petersilienwein nehmen, weil der Gallgang doch ein bisschen anpeitschend ist. Das darf man nicht vergessen. Gallgang-Pastillen sind von dem Dr. Wiegard Strelo auch eingesetzt worden bei Patienten, die ein schwaches Herz hatten. Also praktisch wie so ein digitales Ersatz. Also mit Gallgang ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen so ein Akutmittel. Der Petersilienwein dauerhaft.
Das war eine Frage von Frau Klinski, die uns zum Gallgang-Wein gefragt hat. Jetzt ist Frau Lehrreich aus München am Telefon. Grüß Gott, Frau Lehrreich.
Ich wollte fragen, wegen gelöschten Wein. Also habe ich zwei Fragen. Ich habe vom Dr. Strelo auch schon ewig ein kleines Büchlein, Hildegard von A bis Z. Und da wird ja gelöschter Wein auch so empfohlen bei Stimmungsschwankungen. Ich weiß nicht mehr, ich habe es jetzt nicht gefunden, aber irgendwo habe ich dann eben auch gelesen, dass die Hildegard sagt, so bei Depressionen in die Richtung, dass man also Wein meiden soll. Das bringe ich dann irgendwie nicht so gut zusammen. Können Sie dazu noch mal was sagen?
Das ist eine wirklich gute Frage. Vielen Dank dafür, Frau Lehrreich. Bitte
ja, finde ich auch. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Der gelöschte Wein wird so gern als Universalberuhigungsmittel hergenommen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es heute vor der Sendung auch getrunken, weil ich einfach aufgeregt war. Aber besser für diesen Bereich, den Sie angesprochen haben, ist das Veilchen-Elixier oder bei stärkeren Fällen das Aaron-Stab-Elixier. Beim Veilchen steht, das Veilchen ist zwischen warm und kalt, aber hat eine angenehme milde Kühle. Wer einen schweren Kopf hat mit Sorgen, Augenweh und Seufzen, der nehme das Veilchen, den Wein gekocht und es wird ihm heller und fröhlicher werden. Und beim Aaronstab, er hat gleichmäßige, wohlige Wärme. Und wenn ein Mensch in einer Melancholie verfällt und ein finsteres Gemüt bekommt, dann soll er davon trinken, so wird die Dunkelheit verschwinden. Also das sind die beiden, die ich wirklich empfehlen möchte. Für diesen Bereich seien Sie ein bisschen vorsichtig mit dem gelöschten Wein. Er wird immer ganz gerne so als Universalschlafmittel genommen. Ein bisschen aufpassen.
Inwiefern? Was heißt das?
Man darf es nicht zur Dauermedikation machen, so meine ich das. Man nimmt ja doch eine Menge Alkohol dann auch zu sich. Und man sollte also mit dieser Methode des Zu-Bett-Gehens mit dem gelöschten Wein, da sollte man ein klein bisschen vorsichtig sein.
Frau Lehrreich, Ihre Frage ist soweit damit beantwortet?
Okay, ist beantwortet.
Ja, danke schön. Vielleicht, dass wir jetzt nochmal grundsätzlich über den gelöschten Wein sprechen und was die heilige Hildegard gesagt hat, was in ihren Schriften dazu, in den Primärschriften dazu zu lesen ist.
Also der gelöschte Wein wird von ihr besonders für Menschen empfohlen, die also eine innere Hitze haben. Sie sagt, der gelöschte Wein ist also ein Löschmittel. ein Mittel, das zur Kühlung beiträgt und zur Wiederherstellung des Säftegleichgewichts.
Vielleicht, dass Sie das auch einfach schon nochmal uns erklären, was es damit auf sich hat. Gehen wir da wieder in die Vier-Säfte-Lehre
hinein? Genau, da gehen wir wieder in die Vier-Säfte-Lehre. Wie gesagt, Blut, Schleim und Galle und auch die schwarze Galle, die man ja eigentlich nicht haben möchte, soll ja im Gleichgewicht sein. Die Idee der Humorologie ist die Homöostase, also ein Säftegleichgewicht. Und der gelöschte Wein wird hier genannt als Katalysator dieses Gleichgewichts. Ich möchte an der Stelle noch sagen, da kommt es ein bisschen wieder zur Sprache, was ich gesagt habe mit dem Wasser in den Wein tun. Genauso funktioniert das nämlich, dass der aufgekochte Wein mit einem 0,2 oder 0,3 Liter kaltem Wasser abgeschreckt wird. Und da passiert ja auch irgendetwas, auf einen Liter Wein gesehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn der normale Wein im Glas nicht kocht, mein Teelöffelchen da trotzdem irgendetwas Gutes tut.
Gelöschter Wein, haben Sie da Zitate dazu, was Hildegard von Bingen dazu sagt? Haben Sie uns Zitate dazu mitgebracht?
Da muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt passen, weil ich gedacht habe, wir würden nicht so viel über den gelöschten Wein sprechen. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner Erinnerung spricht sie eben davon, dass der gelöschte Wein ausgleichend ist.
Weitere Hörer stellen sich ein. Herr Möhr aus Rottenburg, grüße Gott.
Ja, grüß Gott, Möhr. Also ich wollte fragen, ich habe gerade die Sendung gehört hier, bin dabei, ich bin blind. Und ich habe mit dem Kreislauf so Probleme. Der geht runter bis auf 90 und dann kann er wieder hochgehen bis auf 144. Die Schwankungen sind zu groß. Und der zweite Wert ist dann 50 oder 48. Und dann kann er auch, heute Morgen war sogar auf 80 oben. Und ich habe ein Blutdruckgerät, und wenn ich da mal einen Tag oder zwei nicht messe, dann merke ich, dann sack ich ab, da kriege ich richtig einen Schwächeanfall. Also, dass ich mich gerade noch auf den Beinen halten kann. Mhm. Was kann ich dagegen tun? Ist dieser Galgantbein, der gerade angesprochen wurde, ein Mittel für mich, dass ich das vielleicht ausgleichen könnte?
Mhm. Dankeschön für die Frage, Herr Möhr.
Lieber Herr Möhr, zuerst möchte ich mal sagen, die Werte, die Sie genannt haben, die machen mich ein bisschen stutzig. Ich würde Ihnen doch ganz herzlich raten, dass Sie sich auch regelmäßig in ärztliche Betreuung begeben, weil die gerade die unteren Werte nicht so stark schwanken dürfen eigentlich. Aber ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie etwas sozusagen zum Ausgleich dieser Probleme tun wollen, dann benutzen Sie doch diese Kombination, die wir vorhin angesprochen haben, also den Galgant Wein, vielleicht einmal am Tag, vor allem morgens, wenn Sie hochkommen wollen, also wenn das System ein bisschen anlaufen soll, und den Petersilienwein vielleicht zweimal am Tag, so ein bisschen kurmäßig. Möglicherweise haben Sie auf die Art und Weise schon eine Menge beigetragen zur Stabilisierung. Aber lassen Sie sich gesagt sein, so starke Schwankungen müssen wirklich auch ärztlich abgeklärt werden.
Mhm. Dankeschön noch für diesen Anruf von Herrn Möhr aus Rottenburg. Alles Gute für Sie, Herr Möhr. Jetzt eine letzte Hörerin, die ich für heute begrüßen möchte. Aus Südtirol haben Sie uns erreicht, Frau Emma. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott. Ja, ich habe da das Rezept gefunden von dem Petersilienwein.
Ja,
wenn
prima.
Sie das möchten,
das können Sie vielleicht für alle Interessierten.
Genau, ja. Man lässt 10 Petersilienstängel samt Blätter und einen Esslöffel Naturessig mit einem Liter naturreinen Weißwein 10 Minuten lang auf kleiner Flamme kochen. Achtung, es schäumt über. Nun gibt man noch 300 echten Bienenhonig dazu und lässt nochmal 4 Minuten aufkochen. Den heißen Herzwein dann in Flaschen füllen, die mit einem Teelöffel starken Alkohol ausgespült worden sind. Wenn man das so macht, hält der Wein unbegrenzt im Kühlschrank.
Genau, das kann sicherlich...
Ich mache das immer und da nehme ich immer wieder einen Schluck und es ist ganz gut fürs Herz.
Haben Sie gute Erfahrungen mit dem Herzwein gemacht?
Ja, ganz gute Erfahrungen. Ich mache ihn immer wieder und mache dann wieder eine Kur mit 14 Tagen oder so und nimmt dann wieder einen Schluck. Aber es heißt dann, man soll den Honig nicht mitkochen, man soll den Honig nur nachher auflösen.
Das ist genau der Punkt, was ich Ihnen sagen wollte. Ja. Ein bisschen aufpassen mit dem Honig. Also erstens, man sollte wirklich nur einwandfreie Imkerqualität nehmen, möglichst aus der Region. Schauen Sie, ob Sie einen Imker finden, der in Ihrer Region tätig ist und der das wirklich nach biologisch reinem Standard macht. Nehmen Sie keine Industriehonig, das ist das Erste. Und das Zweite, wenn Sie den Honig zugeben, dann geben Sie ihn bitte zu in der Abkühlungsphase. Das heißt also, Sie ziehen den Topf vom Herd, lassen ihn schon mal so 10 Minuten, Viertelstunde abkühlen und dann rühren Sie den Honig rein. Bitte nicht im kalten Zustand, da löst er sich nicht mehr. Also er braucht mindestens so 50 bis 60 Grad, um sich gut einzuarbeiten. Jo, das wollte ich Ihnen nur sagen. Schöne Grüße nach Südtirol.
Frau Emma, danke schön jetzt noch für das Rezept. Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Wir haben sie überschrieben mit Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen. Wir sprechen über den Wein. Sie sagen die Perle der Pflanzen. Sie haben dazu auch schon oftmals im Raum München Vorträge gehalten zu diesem Thema. Sie sagen, für Sie ist die Heilkunde nach Hildegard von Bingen oder das, was sie schreibt über das Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist, möchten Sie auch gerne als eine gesamtheitliche Medizin bezeichnen und nicht so gerne als ganzheitlich.
Ja, genau.
Vielleicht, dass wir so damit unsere Sendung noch abschließen.
Ich benutze immer gerne das Wort gesamtheitlich, weil ich da nämlich Gott mit einbeziehe. Also den dreifaltigen Gott mit einbeziehe. Ich versuche hier an dieser Stelle wirklich einmal ein Statement abzugeben, dahingehend, dass es keine Gesundheit ohne Gott geben kann. Das Hildegard hat das auch ganz klar gesagt. Sie hat gesagt, ohne Seelengesundheit, ohne die starke Gott gegenüber zugewandte, in Liebe zugewandte Seele kann es keine Gesundheit geben. Das kann ich wirklich nur jedermann empfehlen, das sehr ernst zu nehmen.
Dankeschön, dass Sie heute hier unser Gast waren. Josef Karl Schneider, Heilpraktiker, tätig im Raum München in Germering. Herr Schneider, danke, dass Sie heute mein Studiogast waren und danke, dass Sie uns den Wein auf eine ganz neue Art und Weise nahegebracht haben.
Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viel zu sagen noch und ich freue mich aber wirklich, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich Ihnen zumindest einen kleinen Abriss haben geben können von dem, was der Wein für uns ist. Nicht umsonst gehört dieses erste Wunder Christi dem Wein.
Für alle, die mal auf ihre Homepage schnuppern möchten, der Name ihrer Praxis ist Namvita und so ist auch ihre E-Mail-Adresse www.namvitapraxisfuernaturheilkunde.de oder Sie geben diesen Namen in die Suchmaschine ins Internet ein oder Sie gehen auf die Radio Horeb Homepage www.horeb.org. Für alle, die nicht über Internet verfügen, natürlich können Sie auch den Radio Horeb Hörerservice anrufen. Er gibt Ihnen Auskunft rund um Radio Horeb, auch zur heutigen Gesundheitssendung. Natürlich wurde diese Sendung aufgezeichnet. Ein Mitschnitt kann bestellt werden oder heruntergeladen werden von unserer Homepage als Podcast www.horeb.org. Gehen Sie auf unser Podcast-Button und da in die Rubrik Lebenshilfe Gesundheitssendung. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und reich gesegneten Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.